Deutschlandfunk, Marktplatz.
Motten, Wanzen, Mäuse, was tun gegen unerwünschte Mitbewohner? Das ist das Thema im heutigen Marktplatz und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Es krabbelt in der Müslischale und scheppert auf dem Dachboden. Dabei sind Sie allein zu Hause, dachten Sie. Ganz allein ist man ja nie, aber wenn die ungebetenen Mitbewohner die Vorräte, die tragenden Balken oder die geliebten Wollpullover verspeisen, wenn sie Keime oder Krankheiten übertragen, dann wird es Zeit, gegen die lästigen Geschöpfe vorzugehen. Wie man sie bestimmt, bekämpft und vorsorgt, damit Motte, Bettwanze, Floh und Ratte draußen bleiben, das besprechen wir live in diesem Journal am Vormittag. Bei mir im Studio sind Dr. Georg Eckel von der ökologischen Schädlingsbekämpfung Eckel und Partner in Odenthal und Professor Heinz Mehlhorn, Parasitologe der Universität Düsseldorf. Claudio Lopez, Schädlingsbekämpfer bei Anticimex, wäre auch noch bei uns, aber er musste krankheitsbedingt absagen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder senden Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Mehlhorn, Sie helfen betroffenen Verbrauchern und auch Unternehmen bei der Bestimmung der Schädlinge, vor allem der Sechsbeinigen. Langweilt es Sie als Zoologe, als Parasitologe eigentlich, was das Artenspektrum anbelangt, der deutschen Verbraucher und Großkunden, oder kommt da immer wieder was Neues vor?
Nein, es kommt natürlich, wird unheimlich viel eingeschleppt natürlich, weil der Deutsche ist ja ein Reisemensch. Das heißt, in den Koffern bewegen sich Hunderte von verschiedenen Tierchen jeden Tag nach Deutschland. Und wenn sie denn zu Hause in einem Heim ein geeignetes Milieu finden, vermehren die sich da auch. Das heißt also, Leute denken dann gar nicht mehr dran an den Urlaub, weil sie sich da eingeschleppt haben. Am Anfang vielleicht nur einen einzigen Floh. Es war ein Weibchen, hat Eier gelegt und dann werden es immer, immer mehr. Und da sie natürlich auch nicht sich anmelden, sondern man merkt es nur an den Stichen, dann weiß man auch gar nicht mehr, woher man das gekriegt hat. Man kann es nämlich auch in der Straßenbahn bekommen.
Herr Mehlhorn sprach jetzt gerade schon die Globalisierung an der Parasiten. Herr Eckel, wie ist das mit Ihrer Erfahrung? Sie sind ja Schädlingsbekämpfer. Merken Sie auch den Klimawandel?
Selbstverständlich. Es gibt eine ganze Reihe von Auswirkungen, die man im praktischen Alltag sofort sehen kann. Ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel den Fall gehabt, dass Ameisenvölker, die sich im Haus eingesiedelt haben, als Weiser für zurückliegende Feuchteschäden, mitten im Jahr zusammengebrochen sind, weil wir lange Phasen von Trockenheit und ohne Niederschlag hatten und die Völker quasi ausgedörrt sind. Es gab keine Feuchtigkeit mehr, um die Brut zu ernähren, und damit brachen die Völker zusammen.
Da ist also einmal der Klimawandel von Vorteil, wenn es um diese Art der Schädlinge geht.
Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also mich erfüllt das mehr mit Sorge, denn das, was da im Augenblick passiert, das trifft ja genauso gut auch beispielsweise auf den Wald zu. Jeder kennt die Bilder von den braunen Fichten. Das sind alles so Verhältnisse, die an sich mit großer Sorge erfüllen, weil dadurch letztendlich das ökologische Gleichgewicht und auch bedingt durch eine immense Nutzung unserer natürlichen Ressourcen ihre Auswirkung zeigt.
Sie sprechen es ja schon an, die natürlichen Ressourcen. Sie bekämpfen Schädlinge, wenn man sie als solche bezeichnen mag, nicht mit der chemischen Keule, sondern physikalisch oder ökologisch. Das ist möglich?
Der Begriff bekämpfen passt mir jetzt nicht so ganz. Wir versuchen zunächst erstmal auf der Grundlage einer zweifelsfreien Identifikation und Bestimmung der Tierarten, die uns dann nämlich sagt, wie diese Tierarten leben, das Vorkommen überhaupt, warum sind sie vorgekommen oder warum sind sie aufgetreten, was hat dazu geführt und was kann ich versuchen, um dieses Vorkommen und dieses sich ansiedeln können von vornherein zu beheben. Das heißt also, für uns ist die Prophylaxe letztendlich neben den Abwehrmaßnahmen und dann natürlich auch Bekämpfung, das ganz wichtige Standbein. Das ist das eine, ohne das andere geht nicht.
Sie haben die Biologie angesprochen, Herr Mehlhorn, nichts anderes machen Sie. Also wenn Sie die Tiere bestimmt haben, klären Sie Ihre Kunden dann auf, weil gerade bei Insekten ist ja der Zyklus und die Metamorphose eine ganz wichtige.
Ja, natürlich erstmal muss man ja erstmal feststellen, wo haben sie die her? Mhm. Haben sie die lieben Tierchen schon im Haus? Wie gesagt, die werden eingeschleppt, man merkt es erst längere Zeit nicht und dann muss man eben den Leuten auch sagen, wie die die bekämpfen sollen. Und wenn man da nur reine Gifte versprüht, dann hat natürlich werden diese Tierchen getötet, aber natürlich der Mensch, der dort lebt, die Kinder, atmen eben diese Dinge ein. Und deswegen haben wir eben versucht, in unserer Forschung und auch mit einer privaten Firma, dass wir eben Mittel entwickeln, die mechanisch wirken. Dass die einfach die Tierchen austrocknen und auf die Weise eben zum Tode herbeiführen. Aber wichtig ist eben, dass man überhaupt erstmal darauf achtet, ob man nach dem Urlaub bestimmte andere Dinge bemerkt. Aber viele Sachen fliegen eben auch rein, wenn die Fenster offen sind, sodass man also im Prinzip auch hier bei uns mittlerweile durch der Klimawandel führt natürlich zu etwas höheren Temperaturen. Und wenn mal längere Zeit wärmere Phasen sind, dann entwickeln sich natürlich solche Blutsauger oder auch andere Schädlinge sehr viel schneller. Das heißt, man kriegt in Sommerzeiten natürlich sehr, sehr viel mehr Tiere, die potenziell an den Körper des Menschen rangehen.
Ich glaube, dass nicht immer klar ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Motte nimmt, dass nur weil man was flattern sieht, dass das eigentlich noch nicht die Gefahr ist. Also bei Motten denken immer alle, ach ja, da flattert was. Jetzt gucke ich mal, ob das in den Vorrat geht oder an die Pullover, wenn man es überhaupt mitkriegt. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht das Flattertier. Das eigentliche Problem ist doch was anderes, Herr Eckel, oder?
Das ist die Larve. Ja. Also in vielen Fällen ist es bei Insekten so, dass die Erwachsenentiere, die Imagines, nichts anderes als Aufgabe haben, um sie zu vermehren. Die eigentlichen Schädlinge sind die Larven. Und da ist es so, dass die befruchteten Weibchen in überwiegenden Fällen ihre Eier direkt an das Substrat legen, wo sich die Larven oder wo sich aus den Eiern bestmöglich die Larven entwickeln können. Diese Larven fressen natürlich dann. Diese Larven führen dann auch zu den Schäden, entweder an Lebensmitteln oder an Materialien wie Wolle, teilweise auch Leder und alles mögliche andere. Und das ist der eigentliche Schaden. Dann kommt eine Verpuppungsphase bei vielen Arten dazu. Das ist eine Überdauerungsphase und auch genauso gut eine Phase der Umgestaltung in der Morphologie von der Larve eben zu dem Falter hinterher oder zu dem fertigen Insekt. Und wenn man diese Mechanismen im Hinterkopf behält und sich dann fragt, wie kann denn das zusammenkommen, dann kriegt man Ansätze, um das Ganze von vornherein zu lösen. Grundsätzlich ist es allerdings auch so, dass wir uns mittlerweile angewöhnt haben, Gebäude nicht mehr als Häuser zu bezeichnen. Für uns sind Gebäude Biotope. Mhm. Und wenn Sie ein Haus als Biotop begreifen und sagen, das ist ein Lebensraum, wo ich alles Mögliche an Arten finde. Manchmal sage ich den Kunden auch, wenn ich mit Ihnen mal wirklich vom Keller bis zum Speicher durch alle Räume durchgehe, dann kann ich Ihnen mehr Tierarten zeigen als im Kölner Zoo. Die sind zwar nicht so spektakulär wie Löwen, Giraffen und Elefanten, aber es ist eine Vielzahl an Organismen da, mit denen wir zusammenleben.
Aber ich möchte vielleicht meinen Seidenschal der Motte nicht als Biotop zur Verfügung stellen.
Bin ich bei Ihnen. Mhm. Geht mir genauso. Nur, dann ist die Frage, was kann ich zur Abwehr tun? Vielfach helfen da ganz einfache Möglichkeiten, indem man beispielsweise das alles, was zufliegen kann, durch Fliegengitter abwehrt. Dann bitte allerdings schwarze Fliegengitter nehmen, denn da fokussiert das Auge durch. Und das, was in der Luft an Partikeln transportiert wird, setzt sich zwar dort auch fest, aber fällt nicht sofort auf, als wenn ich jetzt beispielsweise ein helles Fliegengitter nehmen würde, wo sich dann diese Partikel sehr schnell zu so einem Schmutzfilm entwickeln können. Und wenn dann noch das Sonnenlicht da reinstrahlt, dann wirkt das eher schmuddelig. Also dunkle Fliegengitter, hervorragend, alles gut. Das hält mir alles Mögliche fern, was ich normalerweise nicht haben will. Das fängt bei allen Fliegenden an. Das können die normalen Stubenfliegen sein oder Schmeißfliegen oder sonst wer. Das können auch genauso gut irgendwelche Falter sein oder auch teilweise Speckkäfer. Da ist also alles Mögliche unterwegs, was ich mir auf die abhalten kann.
Wenn ich mir jetzt trotzdem vielleicht sogar schon beim Kauf ein paar von den Eiern im Wollpullover mitgebracht habe, wie gehe ich dann gegen so einen Mottenbefall vor? Ich bleibe noch mal kurz bei der Motte, weil ich finde, das ist ganz spannend, weil es gibt diese Klebfallen und die Menschen glauben, glaube ich, zum großen Teil, dass sie mit dieser Klebfalle eigentlich ihre Motten bekämpfen. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Herr Mehlhorn?
Ja, ich würde einfach, wenn ich so etwas vermute oder vermuten muss, würde ich einfach den Pullover vorher waschen oder reinigen. Dann haben sie alles erledigt.
Ja, jetzt habe ich aber doch die Motte. Was mache ich?
Stichwort Reinigen war ganz wertvoll. Ich muss allerdings darauf achten, dass ich Temperaturen erreiche von 50, 55 Grad am dicksten Teil dieses Materials, was ich behandeln möchte. Das hat natürlich teilweise zur Folge, dass beispielsweise in Waschmaschinen häufig nicht diese Temperaturen erreicht werden. Manche Materialien sind noch nicht geeignet, um bei diesen Temperaturen gewaschen zu werden. Dann kann man genauso gut auch beispielsweise Kälte nutzen, indem man Pullover einfriert. Mhm. Da muss man allerdings darauf achten, wenn ich einmal in einem einmaligen Zyklus von Raumtemperatur auf beispielsweise minus 18 Grad runtergehe, dass durchaus die Tiere in eine Diapause versetzt und sie dann wieder auftauen, wenn sie an die Raumtemperatur kommen und dann wieder weiterleben. Ich muss also diesen Zyklus mehrfach hintereinander wiederholen, um auf die Weise tatsächlich auch ein gesichertes Abtöten zu erreichen. Das funktioniert.
Wer seine Motten ökologisch bekämpfen will, der kann zum Beispiel bei Sauter und Stepper anrufen und nach kleinen Helfern gegen die gefräßigen Schädlinge fragen. Das habe ich kurz vor der Sendung auch getan und Johanna Schatz von der telefonischen Beratung gefragt, in welchen Fällen Nützlinge, also Fraßfeinde, den Motten und Läuse zusetzen können.
Also es kommt drauf an, zum einen für Zimmerpflanzen Nützlinge, dann in der Küche oder im Kleiderschrank gegen Motten. Und ansonsten haben wir noch Nützlinge gegen Blutmilben. Mhm. Das sind eigentlich so die Nützlinge, die wir vertreiben.
Am häufigsten sind es ja sicherlich Motten, also seien es Lebensmittelmotten oder welche, die im Kleiderschrank ihr Unwesen treiben. Wie gehen Sie dagegen vor?
Also zum einen muss man erstmal wissen, was es wirklich ist, weil oft rufen die Kunden an und sagen, ich habe Motten, können aber nicht lokalisieren, kommt es aus der Küche oder kommt es aus dem Kleiderschrank. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn es die Speisemotten sind, muss man halt eben auch schauen, wo ist genau der Befall, dass er die Herde auf jeden Fall wegtut. Oft ist es so, dass die Kunden anrufen und sagen, ja, ich habe bei mir Motten fliegen, aber ich weiß gar nicht, wo es ist. Und das ist halt schwierig, weil es gibt bei Speisemotten zwei verschiedene Nützlinge. Das eine sind die Trichogramma, das sind Schlupfwespen, die aber nicht wirklich fliegen können, sondern eher nur krabbeln und hüpfen. Und da ist es sehr wichtig, dass man weiß, wo der Befall ist, weil die Eier von den Motten parasitieren.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also was setze ich da ein? Sie schicken mir dann ein kleines Päckchen von diesen Schlupfwespen und dann lasse ich die raus oder wie?
Genau, also Sie kriegen die Schlupfwespen in Eiform auf ein Kärtchen aufgeklebt und auf einem Kärtchen sind mindestens 3000 Eier. Das Kärtchen deckt einen Quadratmeter ab. Und bei den Speisemotten ist es so, dass Sie da ein Abo bekommen. Das heißt, man kann die nicht mit einem Mal bekämpfen, sondern man muss mehrere Lieferungen bekommen.
Jetzt klingt das für mich so, als hätte ich Pest gegen Cholera eingetauscht. Dann habe ich ja die ganze Wohnung voller Schlupfwespen.
Nee, das wird nicht passieren. Also denen ihr Ziel ist nur noch, sich zu vermehren. Und wenn sie keine Motteneier finden, dann verschwinden die quasi auch.
Das heißt also, mit dem schwindenden Mottenbestand schwinden auch wieder die Schlupfwespen.
Genau.
Und warum muss das mehrfach geschickt werden?
Weil der Zyklus von den Motten so ist, dass man einfach mehrfach behandeln muss. Weiße Motten kriegen sie, wie gesagt, die 3 Lieferungen im Abstand von 3 Wochen.
Und im Kleiderschrank sieht es genauso aus?
Im Kleiderschrank brauchen Sie sogar 6 Lieferungen.
Wie kommt das zustande? Also ich kenne die fliegende Motte, ich weiß aber, dass die fliegende Motte nicht meine Lieblingspullover auffrisst. Das sind dann die Maden. Und was macht diese Schlupfwespe an der Made?
An der Made nichts. Die Schlupfwespe, die Trichogramma, geht nur an die Eier von den Motten dran. Die piekst ein Ei in das Mottenei rein und daraus schlüpft dann eine neue Schlupfwespe. Also die sorgt dafür, dass gar nicht erst eine Made entstehen kann.
Das heißt aber, wenn ich jetzt einen Pullover aus dem Kleiderschrank ziehe, der schon viele Löcher hat, dann sollte ich trotzdem mal gucken, ob Maden von irgendwo auf den anderen Pullovern sitzen. Weil das ja erst in die Zukunft sozusagen arbeitet, ihr System.
Genau. Das ist das Schwierige bei den Kleidermotten, bei den Speisemotten, wo wir ja davor waren, können Sie wenigstens noch die Haprobrachon einsetzen. Das sind fliegende Schlupfwespen, die an die Maden dran gehen, aber nur von den Speisemotten. Also da hat man die Chance zu sagen, okay, ich kann die Eier und die Maden bekämpfen. Aber bei den Kleidermotten gibt es nur die Trichogramma, die an die Eier rangehen.
Muss ich mit den Eiern, wenn Sie mir die liefern von dieser Schlupfwespe, irgendwie was beachten oder lege ich die einfach nur in den Kleiderschrank?
Die legen Sie in den Kleiderschrank. Also oft ist dann die Frage, was ist mit Mottenpapier oder irgendwelchen Dingen, die man vorher ausgebracht hat. Die sollten natürlich entfernt werden. Wichtig ist auch, wenn man mit irgendeinem Mittel behandelt hat, wenn dann eine Wirkdauer von einem halben Jahr steht, dann muss man das auch abwarten, weil das wird dann die Schlupfwespen genauso kaputt machen wie die Motten. Es ist aber auch oft häufig ein Problem, dass die Kunden so schockiert sind, dass sie den Befall haben, dass sie in den nächsten Supermarkt laufen, sich ein Spray kaufen, alles einsprühen und danach feststellen, oje, ich möchte es eigentlich noch mit Nützlingen bekämpfen. Und das kann man halt echt erst nach der Wirkungsdauer machen.
Was ist der Vorteil dieser Nützlinge, wenn ich statt des Sprays die Nützlinge anwende?
Zum einen wirkt es. Und dass sie halt eben biologisch vorgehen. In den Sprays ist ja trotzdem irgendein Mittel drin, was dafür sorgt, dass die Motten kaputt gehen. Ich persönlich hätte es auch nicht gerne in Kleidung, die ich noch tragen möchte oder auch bei Lebensmitteln. Dass ich das mit einem Mittel behandle, was irgendeinen Stoff ausstrahlt, damit die Motten kaputt gehen und ich das auf meiner Haut trage oder eben an meinen Lebensmitteln dran habe.
Johanna Schatz war das von der telefonischen Beratung der Firma Sauter und Stepper. Herr Eckel, wenn Sie jetzt so einen Schädlingsbefall mit Motten in irgendeinem Haushalt vorfinden, würden Sie auch mit Schlupfwespen arbeiten?
Habe ich persönlich ehrlich gesagt keine Erfahrung mit bisher. Wir haben bisher andere Verfahren, die wir nutzen. Wichtig ist allerdings generell bei jeder Form von Schädling, ich muss meinen Delinquenten, meinen Gegenüber kennen. Mhm. Erst wenn ich den tatsächlich kenne, wenn ich weiß, welche Art es ist, dann kenne ich auch deren Lebensumstände und deren Lebensraumansprüche. Und das ist die zentrale Grundlage dabei. Alles andere führt dahin, dass ich möglicherweise in eine Richtung gehe, die an sich überhaupt nicht gefragt ist oder die überhaupt nicht zielführend ist. Und bei den Lebensmittelmotten, da muss man sich dann genau angucken, tatsächlich, was sind es für Fraßschäden, ob dann noch Kot vorhanden ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, wo sie beispielsweise Löcher im Baumwolle haben, wo normalerweise Lebensmittelmotten, Kleidermotten nicht dran gehen. Aber sie fressen sich da durch, wenn sie beispielsweise auf dem Weg zum Verpuppen sind. Und diese Verpuppungsplätze sind häufig weiter entfernt vom eigenen Substrat, auf dem sie gewachsen sind, wie beispielsweise tatsächlich Lebensmittel. Das sind so Verhältnisse, die man so zusammenbauen muss. Und dann kann man sehr häufig auch teilweise bei Kleidermotten beispielsweise auch mit Pheromonfallen arbeiten.
Das sind diese kleinen Klebfallen, die man auch in der Drogerie kaufen kann. Ne?
Ja, wobei da teilweise die Wirkung und die Effizienz im Zweifel steht. Also wichtig ist dabei, dass man tatsächlich auch Fallen einsetzt, die Pheromone enthalten, die dann beispielsweise die Männchen anziehen, kleben die Männchen auf den Klebefallen fest. Gibt es für die Weibchen nichts mehr zum Paaren und damit implodiert eine Population.
Ich dachte, man holt noch die ganzen Motten aus der Nachbarschaft in sein Schlafzimmer.
Hängt davon ab, wo man diese Klebefallen aufhängt. Wenn ich sie natürlich am Fenster aufhängen würde, hätte ich natürlich die Gefahr, dass die Tiere zufliegen. Beziehungsweise unter der Annahme, ich habe jetzt ein Fliegengitter davor und ich hänge die Mottenfalle weit weg vom Fenster, dann erreichen tatsächlich nur die Tiere, die aus den hintersten Winkeln irgendwo gekommen sind, nach dem Schlupf und dann als fertiges Insekt flatternd durch die Gegend fliegen, auf der Suche nach einem Paarungspartner.
Also ich hole mir keinen aus der Nachbarschaft, Herr Mehlhorn. Sie glauben das auch nicht?
Ja, im Prinzip immer möglich natürlich. Aber auch zum Beispiel, da diese Tiere ja auch nicht so ganz toll fliegen, der Wind kann die auch vertreiben. Also die Natur ist so, dass halt immer irgendwelche durchkommen. Man muss es eben selber beobachten und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Das heißt, es gibt keine Grundregel, wo man sagt, das wirkt 100%. Aber es sind eben die Tiere, sie gehören zur Natur. Der Wind weht, die Türen stehen offen, sodass also alle immer wieder ein Zuflug da sein muss. Mhm. Man muss es beobachten und wie gesagt, man kann eben auch die Eier eben abtöten durch Waschen dieser Wäsche, sodass man also auf die Weise das alles auf einem niedrigen Level hält. Aber wichtig ist eben vor allen Dingen, dass man die Sache beobachtet. Also nicht einfach einen Schrank jetzt mal ein Dreivierteljahr zustehen lassen, dann wird man sich nicht wundern, dass da eben alles verlöchert ist.
Ja, Herr Eckel?
Im ökologischen Ansatz, also im naturwissenschaftlichen ökologischen Ansatz für Schädlingsbekämpfung, ist es wichtig, mehrere Vorgehensweisen zu kombinieren. Also das Aufhängen oder das Verschließen von Fenstern beispielsweise mit Fliegengittern wäre der eine Punkt. Das Waschen der Kleidung, um damit die Duftstoffe vom Tragen zu entfernen, die dann wieder auch die Tiere anlocken würden, das ist der nächste Punkt. Dann ist die Frage, das Bestimmen habe ich gerade schon mal angesprochen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Verpuppungsplätze selber, die kann ich behandeln, also Ritzen, Fugen, irgendwelche Möglichkeiten, wo so ein Tier reinschlupfen kann, um sich dann zu verpuppen, indem ich beispielsweise Siliziumdioxid, Diatomeenerde oder ähnliches einsetze, um durch dieses Präparat ein Austrocknen und damit ein Absterben der Tiere zu verursachen. Das ist dann also eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen ist in aller Regel hilfreich.
Was das kostet, das wird das Thema sein in der zweiten Hälfte unseres Marktplatzes. Mottenwanzenmäuse, was tun gegen unerwünschte Mitbewohner? Ich darf Ihnen noch einmal an dieser Stelle meine Gäste vorstellen. Das ist Professor Heinz Mehlhorn, er ist Parasitologe der Universität Düsseldorf und Georg Eckel von der ökologischen Schädlingsbekämpfung Eckel und Partner in Odenthal. Wir haben uns gerade ja noch unterhalten über Mottenbefall. Wenn ich jetzt erfolgreich alle losgeworden bin, wie lagere ich dann meine Pullover und auch meine Vorräte, damit nicht wieder ein feindlicher Übergriff auf meine Vorräte passiert?
Kleidung kann man gut lagern, indem man sie beispielsweise nach der Reinigung, beispielsweise jetzt Wechsel von Sommer- zu Winterkleidung, in Plastikbeutel einpackt, die man teilweise auch luftdicht verschließen kann. Das hilft. Das betrifft natürlich bei Kleidermotten speziell alle die Materialien, die aus tierischer Faser bestehen. Also alles aus Federn beispielsweise, Wolle, Seide, Merino natürlich, also all die schicken Sachen, Kaschmir. Mm. Die sollte man dann natürlich besonders auch kontrollieren und gucken, dass sie nicht befallen sind, wenn man sie einlagern möchte. Das zu dichte Hängen ist auch ein Problem. Mm. Je dichter die Kleidungsstücke nebeneinander hängen, desto besser ist die Möglichkeit natürlich für die Tiere dann von Kleidungsstück zu wandern. Das sind so die einen. Das
ist so das diese eine. Mottenpapiere, helfen die irgendwas?
Ja, durchaus. Mhm. Aber wie gesagt, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich alle grundlegenden Faktoren, beispielsweise die Reinigung, um Körperschweiß, Körperausdünstung zu entfernen oder auch beispielsweise den Zuflug zu verhindern, von vornherein mit berücksichtigt habe. Mhm. Das ist also jetzt zum Thema Kleidermotte. Bei den Lebensmittelmotten ist das auch so ein Thema. Ein Kollege sagte mal irgendwann, der Pappkarton ist das Reisemobil der Armen. Ich habe oben und unten eine Deckschicht. In der Mitte habe ich dann diese Lamellenstruktur. Und das ist ein Transportmedium für alles Mögliche. Da kann man also Kleidermottenlarven mit sich einschleppen, genauso gut wie Silber- oder Papierfischchen, teilweise auch Speckkäfer. Also alles Mögliche kommt da auf die Weise mit. Das sollte man im Blick behalten. Und das Lagern von Lebensmitteln ist natürlich heute insofern ein Problem im Vergleich zu früheren Zeiten, weil Lebensmittel ja fast ausschließlich in den Küchen gelagert werden. Mhm. In den Küchen, die Küchen sind beheizt, die Schränke sind trocken und warm und das kommt vielen Arten zugute, sodass sie sich ja wunderbar entwickeln können. Die früheren alten Speisekammern oder auch beispielsweise die Keller, die früher benutzt wurden, die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Und das hätte allerdings dann unter den klimatischen Bedingungen, also Lufttemperatur und relative Luftfeuchte, zu einer weniger günstigen Entwicklung geführt als unter heutigen Bedingungen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich auch beim Einkauf allein schon anschaut, wie ist das Material beschaffen. Viele von diesen Verpackungen, die wir heute haben, die sind ja durchsichtig. Mhm. Wenn ich beispielsweise sehe, in irgendwelchen Getreideprodukten, Haferflocken, Müsli und so weiter oder auch in Nudeln, fließt das nicht und oder stockt da irgendwas, dann müsste ich hellhörig werden.
Also wenn das schon so ein bisschen verklumpt und da so Fäden sind.
So eine Gespinstbildung. Ja. Dann sollte man allerdings auch bitte tunlichst den Lebensmittelhändler informieren, denn der ist möglicherweise auch betroffener von einer Übertragungskette. Mhm. Und wenn er die schon mit unterbinden kann und auch dann möglicherweise seinen Lieferanten informiert, kann man von vornherein dafür sorgen, dass vielleicht auch rückgreifend da entsprechende Schritte gegangen werden. Zu Hause selber ist es in vielen Fällen sinnvoll und ratsam, Lebensmittel tatsächlich in Behältnissen zu lagern, die dicht abgeschlossen sind. Allerdings muss man dann darauf achten, dass tatsächlich auch noch Gummilippen da sind, die wirklich dicht schließen. Denn man glaubt gar nicht, wo diese Tiere überall ihren Weg finden, um da irgendwo durchzukrabbeln.
Mhm. Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung, Frau Starker aus Leipzig. Sie haben keine Probleme mit Motten, aber dafür mit stechenden Insekten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig, mit Flöhen.
Ja. Wo haben Sie die her? Also was glauben Sie?
Durch die eigene Freigängerkatze.
Mhm. Wir haben gerade schon mal während der Nachrichten kurz über Insekten gesprochen mit stechend saugenden Mundwerkzeugen, Herr Mehlhorn. Flöhe, was für ein Problem bringen die, außer dass das auch sehr juckt?
Also das Jucken ist natürlich das erste Zeichen die entzünden sich natürlich auch, das kann dann großflächig werden. Es ist also schon wichtig, dass man sehr früh eingreift, weil natürlich die Flohweibchen legen natürlich genügend Eier, die fallen dann runter und die Larven ernähren sich am Boden von entsprechenden organischen Material und vermehren sich blitzartig in der ganzen Wohnung. Dann hat man eben ein Problem, sodass man ohne Kammerjäger in Anführungszeichen gar nicht mehr auskommt. Wenn eine Wohnung mal richtig verfloht ist, dann hilft kein Hausmittel, nichts mehr. Sondern das heißt, es ist also wichtig, dass man von vornherein einmal die Katze oder den Hund entsprechend mit entsprechenden Mitteln oder entsprechenden Halsbändern vom Befall schützt, aber eben auch immer wieder beobachtet, ob das Tier sich kratzt, weil das ist immer ein Anzeichen dafür, dass da stechende Organismen da sind und meist eben dann Flöhe. Und das muss man dann sehr, sehr früh bekämpfen, weil sonst, ich habe da Wohnungen gesehen, da hüpfte immer alles, wenn man da durchging. Und dann kann man natürlich nur mit der chemischen Keule aber richtig zulangen.
Frau Starker, werden Sie denn auch gestochen?
Ich wurde damals auch gestochen. Das war im September, Oktober 2017, ja.
Und jetzt haben Sie Ruhe?
Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit, äußerst intensiver Bekämpfung, habe ich Ruhe, ja. Mhm. Und die Katze trägt seitdem ein Flohhalsband.
Das ist die Lösung.
Ja. Herr Menhorn, können die denn, Sie sind ja Parasitologe, können denn die Flöhe auch Krankheiten übertragen?
Natürlich. Also Flöhe können einmal mechanisch eine ganze Reihe von Erregern übertragen, einfach wenn sie vorher bei einem Menschen oder bei einem Tier bestimmte Erreger an den Rüssel bekommen haben mit dem Blut. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe, wie zum Beispiel die Pesterreger, das war früher der Hauptüberträger, den haben wir heute natürlich nicht. Wir haben auch die entsprechenden Medikamente dafür. Aber wie gesagt, halb Deutschland fährt ja in den Urlaub. Und wird eben auch dort von Flöhen gestochen. Und da ist eben durchaus Pest und ähnliche Bakterien, aber auch Viren werden rein mechanisch oder eben auch dann richtig krankmachend übertragen.
Wie gehen Sie, Herr Eckel, gegen Flöhe vor?
Auch hier wieder, das Wichtigste ist zu wissen, welche Art es ist. Und die Bekämpfung oder beziehungsweise die Behandlung von Hund und Katze ist Aufgabe des Tierarztes. Das ist dessen Aufgabe, denn da geht es ja auch teilweise um die Wirkstoffkonzentration. Nicht jedes Tier verträgt gleiche Konzentration in den Präparaten. Was wir dann tun ist, nachdem wir dann möglichst rausgefunden haben, welche Art von Floh wir haben, ist nachzufragen, welche Liegeplätze gibt es von den Tieren? Gibt es verschiedene Liegeplätze? Sind die Katzen überall? Zum Beispiel, oder die Hunde, dann muss ich die behandeln. Das kann ich teilweise mit Einfrieren erreichen, das kann ich aber auch mit Waschen erreichen. Was wir dann noch einsetzen, ist beispielsweise Trockendampf. Das heißt, wir haben ein Gerät, mit dem wir Wasser auf 180 Grad erhitzen und damit einen Trockendampf bekommen. Mit dem können wir beispielsweise Liegeplätze, Sofas, Decken, Kuscheltiere, alles Mögliche behandeln und töten dann das an lebendem Material oder an lebenden Tieren ab, die sich zu dem Zeitpunkt gerade in dem behandelten Teil befinden. Zusätzlich sollte man dann noch beispielsweise auch wieder hier Diatomeenerde oder Siliziumdioxid einsetzen, dass man stäuben kann, um damit Ritzen und Fugen zu erreichen, wo die Tiere sich verstecken können. Und was dann gegen die Flöhe selber noch hilft, ist, bevor man da tatsächlich einen chemisch-synthetischen Wirkstoff einsetzt, es gibt Präparate, die so wirken, dass die Entwicklung der Tiere als Entwicklungshemmer unterbrochen wird und damit diese Generationsabfolge von adultem Tier, also dem erwachsenen Floh, bis zu seinen verschiedenen Nymphenstadien unterbrochen wird, sodass ich dann, wenn ich das ausreichend gemacht habe, nicht ein wieder aufkommender Befall, eine Reinfektion bekomme, weil irgendwo verborgene Generationen in Anführungszeichen noch liegen.
Herr Mehlhorn, wie lange lebt denn so ein adulter Floh?
Also die können leben mehrere Wochen und deswegen, da können die auch riesige Mengen an Eiern legen. Es langt im Prinzip ein einziger Floh, der eingeschleppt wird, um da die ganze Sache zu versiffen, weil sie eben entsprechend dann über die Larven eben natürlich dann auch wieder Männchen, Weibchen produzieren.
Wie unterscheide ich denn einen Flohstich von einem Mückenstich?
Also Flohstiche sind häufig eben mit richtigen Beulen versehen, weil sie eben deutlich mehr Speichel, also wie gesagt, diese ganzen Blutsauger pumpen Speichel hinein, damit das Blut flüssig bleibt, damit sie nicht ihre eigenen Mundwerkzeuge verstopfen. Das heißt, also Flöhe sind auch etwas größer, pumpen deutlich mehr von diesem Speichel hinein. Und dann hängt es natürlich wieder ab von der persönlichen Allergenempfindlichkeit der jeweiligen Person. Manche Leute zeigen kaum Symptome und manche kriegen ganz dicke Beulen direkt. Aber Flöhe haben deutlich von dem Krankheitsbild, also vom Erscheinen, sind richtige große Bereiche. Bei Mücken sieht man häufig, dass das flächig wird und eben in der Mitte meist so einen ganz hellen Bereich hat, wo eigentlich der eigentliche Stich saß, der dann selber wieder als so kleiner, mini kleiner roter Punkt erscheint, weil offenbar da noch ein bisschen geronnenes Blut drin gesteckt hat.
Gibt es diese Flohstraße, also diese mehrere Stiche hintereinander?
Also eigentlich nur, wenn man sie gestört hat, aber eben im Prinzip sind das meist Bereiche, so 3-4 Stück in einem Bereich. Die können ganz unterschiedlich geordnet sein. Also wenn er gestört wurde, sticht er eben mal rechts, mal links ein. Das ist also nicht nur so, dass das in einer Reihe, das passiert auch. Aber was ich von meinem eigenen Körper weiß, da sind die durchaus schon manchmal zentriert an 3-4 Stellen. Aber eben, das muss nicht diese Flohstraße sein.
Das heißt, sie stellen sich der Forschung auch persönlich zur Verfügung in diesem Bereich.
Ja, das passiert eben einfach, wenn man in solchen Ländern arbeitet, dass das passiert. Und wenn man einen Hund hat, der schleppt schon mal was ein. Und deswegen muss man natürlich schon möglichst früh schauen, ob sich der Hund kratzt oder die Katze kratzt. Das sind immer Zeichen da, dass da potenzielle Flöhe eingewandert sind mit dem jeweiligen Tier, weil die streifen ja nach draußen durch und Flöhe sind halt überall vorhanden.
Mhm. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Barbara Reuter aus der Nähe von Bonn. Sie haben nicht mit Parasiten zu tun, die an Ihnen stechen und saugen, sondern Sie haben Papierfischchen.
Ja, wir hatten einen massiven Befall von Papierfischchen. Das habe ich eigentlich nur per Zufall herausgefunden. Zunächst dachte ich, es sind Silberfischchen. Die kennen ja die meisten und das beunruhigt einen nicht so sehr. Dann stellt man eine Falle im Badezimmer oder in der Küche auf. Aber die waren im Schlafzimmer, in Einbauschränken, in sämtlichen Räumen, im Keller, auf dem Dachboden habe ich welche gefunden. Und die meisten Menschen wissen davon noch wenig. Auch in Archiven weiß man nichts davon. Gute Informationen habe ich auf der Internetseite des Archivamtes Nordrhein-Westfalen gefunden.
Was machen denn die Papierfischchen? Fressen die ihre Bücher?
Ja, die fressen offen, also nach dem, was ich gefunden habe, auch bei Wiki steht einiges, die fressen auch Hautschuppen und auch Milben, aber offensichtlich am liebsten Papier. Deshalb heißen sie so. Sie saßen bei uns hinter Wänden, hinter Postern, hinter Spiegeln an der Wand und fressen, knabbern an der Tapete. Ich habe auch einige Bücher gefunden, die angeknabbert waren, wo man so ganz, wie soll ich sagen, so ganz grobe, so plötzlich raue Stellen findet, mittendrin irgendwo. Mhm. Und ich denke, ich habe sie mir eingeschleppt, entweder aus einer Bücherei oder aus einem öffentlichen Bücherschrank, weil die offensichtlich oder angeblich auch befallen sind. Sodass also empfohlen wird, alle Bücher, die man sich irgendwo ausleiht, vorher 2-3 Tage in die Tiefkühltruhe zu stellen. Wie es mit Büchern, mit neuen Büchern ist, weiß ich nicht.
Mhm. Herr Eckel, wie ist das? Wie unterscheide ich, oder vielleicht da erst noch den Parasitologen, wie unterscheide ich, Herr Mehlhorn, Silberfischchen von Papierfischchen?
Ja, also vom Lebensraum. In feuchten Gebieten sind also die Silberfischchen besonders gern überall dort, wo es ein bisschen feucht ist. Und die anderen sind halt im trockenen Bereich, also weil sie eben von der Nahrung her in die entsprechenden. Aber ich würde jetzt gar nicht groß unterscheiden. Sie müssen beide bekämpfen.
Aber sind beides Krebstiere eigentlich?
Das sind Insekten eigentlich, die eben mit entsprechenden Beinen und haben nur bestimmte Lebensräume gemacht. Aber die einen lieben halt relative Feuchtigkeit, sodass man sie eben häufig im Bad findet und in ähnlichen Bereichen, und in den anderen eben sitzen eben dann im Trocknen. Aber wie gesagt, hängt eben immer von der jeweiligen Gegebenheit ab.
Wie sind Sie die losgeworden, Frau Reuter?
Wir haben alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Wir haben sämtliche Fugen oder Ritzen zwischen Teppich und Teppichbodenleiste mit Silikon ausgespritzt, weil wir beobachtet haben, wo sie herkommen. Wir haben sämtliche Löcher in Wänden, wo irgendwie mal so ein Kabel durchgeführt wurde oder ähnliches. Natürlich sind wir jeden Abend, also ich bin bestimmt jetzt schon ein knappes halbes Jahr dabei, jeden Abend hinter allen Papieren, hinter allen Bildern, Postern, Gemälden, die haben wir abgenommen und haben die schlicht und ergreifend zerquetscht dahinter.
Das nennt man, glaube ich, mechanische Bekämpfung.
Ja, genau. Und Klebefallen aufgestellt. Ich habe mir also relativ teure, Pheromonfallen gekauft. Die haben auch nicht mehr gebracht. Also relativ einfache Klebefallen aus dem Drogeriemarkt oder selbst gebastelt, so Dreiecke mit einer Klebefläche unten drunter. Und trotzdem habe ich gestern Abend wieder zwei gefunden, nachdem ich tagelang keine gesehen habe. Also sie sind offensichtlich sehr schwer auszurotten, weil die Jungen sind also in der Tat nicht mal Stecknadelkopf groß. Man sieht sie auf den ersten Blick überhaupt nicht. Nur wenn man wirklich drauf achtet und jeden Abend, wenn es dunkel gewesen, also wenn es in dem Zimmer relativ dunkel war, sozusagen auf die Jagd geht.
Jetzt haben wir ja einen professionellen Schädlingsbekämpfer hier. Herr Eckel, wie würden Sie denn vorgehen?
Also das Wichtigste ist auch in diesem Fall wieder zunächst mal das zweifelsfreie Bestimmen der Art. Das schaffe ich aber in der Regel nur mit einem Binokular und entsprechender Bestimmungsliteratur. Ja. Es gibt zwar ein paar äußerliche Merkmale, die dann möglicherweise in eine bestimmte Richtung anzeigen. Das Silberfischchen ist beispielsweise eher so tatsächlich silberfarben, während das Papierfischchen eher so anthrazitfarben ist. Papierfischchen auch größer in der Regel, zumindest die adulten Tiere, also die erwachsenen Insekten, als das Silberfischchen. Und wenn man nochmal genau sich das Tier anguckt, haben sie im Kopf-Brustbereich so eine Behaarung, die dann bei uns in den Fachkreisen als Wikingerbart bezeichnet wird. Und diese Enden am Hinterleib, die sind deutlich länger beim Papierfischchen im Vergleich zum Silberfischchen. Also das ist zunächst mal ganz wichtig. Wenn man aber Fragen hat, welche Art es tatsächlich ist, dann sollte man wirklich jemanden fragen, der auch bestimmen kann. Jetzt ist das die nächste Geschichte, dass das Papierfischchen offensichtlich, auch wahrscheinlich aufgrund unserer sich ändernden Lebensbedingungen, das Silberfischchen anfängt zu verdrängen, weil das Papierfischchen mit deutlich höheren Temperaturen und weniger Luftfeuchtigkeit besser zurechtkommt. Eigentliche Probleme gibt es vor allem an sich tatsächlich nur in Bibliotheken, Archiven und entsprechenden Bereichen, wo tatsächlich Papier in großen Mengen vorgehalten wird.
Was ja, bei Frau Reuter war es die Tapete und die Bücher, das ist ja auch ein Problem im Haushalt.
Das passt aber ins Bild. Mhm. Gleichzeitig hat sie auch ganz richtig gesagt, Schuppen und verendete Insekten werden natürlich auch aufgenommen. Das heißt, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass man auch alles, was so an organischem Material zusammenkommt und sich häufig in Ritzen oder hinter den Schränken sammelt oder in Ritzenfugen unter den Kommoden beispielsweise, dass man das regelmäßig entfernt. Jetzt muss man noch weiter berücksichtigen, überall da, wo wir uns Menschen bewegen, ziehen wir ja einen Kometenschweif an Hautschuppen hinter uns her. Das ist vollkommen normal, das ist auch gar nicht zu ändern. Und wenn man das entfernt, dann greift letztendlich wieder das ursprüngliche und grundsätzliche Vorgehen in der bei uns ökologischen Schädlingsbekämpfung. Erstens Versteck, Unterschlupf und Brutmöglichkeiten zu entziehen und gleichzeitig den Zugang zu Futterquellen zu verwehren.
Also hätten Sie es genauso gemacht wie Frau Reuter, nämlich alles mit Silikon zustopfen?
Ich hätte wahrscheinlich zunächst erstmal angefangen, also was sie gemacht hat mit dem Wegfangen der Tiere, mit dem Töten vor Ort, selbstverständlich, damit reduziert man natürlich auch einen Befall. Ich hätte wahrscheinlich aber noch zusätzlich neben den Klebefallen, da sage ich gleich noch was dazu, auch wieder hier Siliziumdioxid oder Diatomeenerde eingesetzt.
Ist das giftig?
Aber sehr gefährlich, wenn man die einatmet. Also davon wurde mir abgeraten vom Archivamt.
Nein, nur in dem Augenblick, in dem sie tatsächlich den Staub ausbringen. Ja. Siliziumdioxid und Diatomeenerde kennen Sie übrigens aus dem täglichen Gebrauch in der Zahnpasta. Da ist es eine Trägersubstanz oder auch beispielsweise bei Tabletten, da wird es auch als Trägersubstanz eingesetzt. Ja, oder
es ist nicht trocken und man atmet es nicht ein.
Richtig, beim Stäuben sollte man tatsächlich aufpassen, aber deswegen reicht ja auch ein ganz vorsichtiges Stäuben mit einem entsprechenden Gerät dazu, wo sie nur wirklich eine ganz dünne Schicht ausbringen können. Und diese Schicht bewirkt dann, dass dann, wenn die Tiere mit dieser Staubschicht in Kontakt kommen, die Wachsschicht auf der Epicuticula der Insekten aufgelöst wird. Der Staub dringt durch die Chitinelemente in den Körper ein, trocknet die Tiere aus und tötet sie ab. Das ist der Wirkmechanismus. Also für uns Menschen ist an sich richtig eingesetzt, Diatomeenerde, Siliziumdioxid, unproblematisch.
Ja, aber vielleicht muss man ja sagen, das sind ja alles sehr aufwendig. Das ist ja, was Sie schildern, ist ja bei Massenbefall. Mhm. Wenn man da irgend so ein einsames Tierchen sieht, weiß man, die sind da und die werden sich vermehren. Und da habe ich persönlich bei mir im einfach diese Flächen, diese sind ja meist versteckte Flächen, mit einem Insektizid besprüht und dann hält man die auch klein. Ein paar Silberfische oder ein paar solche Fischchen spielen nicht die Schäden oder dieses massive Auftreten. Das ist etwas, was eben auch krankheitserregend sein kann beim Mensch. Deswegen, sobald man was sieht, mal richtig zu lang und dann hat man eben natürlich in solchen Fällen, wo dann die ganze Wohnung mehr oder minder schon versifft ist, da muss man natürlich dann schon sehr sorgfältig rangehen. Aber man soll am besten die Anfänge wehren.
Bevor ich allerdings tatsächlich sprühen würde, würde ich lieber Gele einsetzen. Insektengele, das ist allerdings ein Thema für Profis. Diese Insektengele bringen wir dort aus, wo wir beispielsweise bei Fugen und bei Ritzen vermuten, dass die Tiere rauskommen. Und mit den Insektengelen, die auch über längere Zeit wirken, belaste ich nicht den Innenraum, in dem wir Menschen leben, sondern ich führe tatsächlich oder ich biete tatsächlich über das Gel eine Substanz an, die von den Tieren aufgenommen wird und sie dann abtötet.
Mhm. Wie heißen solche Gele? Was ist da drin?
Fipronil ist da unter anderem drin, da gibt es ja verschiedene andere Sachen. Das sind Insektizide drin, aber das wird natürlich in Mengen ausgebracht. Mengen ist jetzt der schlechte Begriff dafür. Das sind also minimale Tropfen, die da, oder beziehungsweise kleine Tropfen, die ausgebracht werden, in Fugen und Ritzen hinein. Ist allerdings nichts für den Privatverbraucher, sondern das ist Profibedarf. Und damit können Sie tatsächlich einen Befall, wenn er denn tatsächlich auch entsprechendes Ausmaß eingenommen hat, nachhaltig bekämpfen, ohne dass Sie Ihren Lebensraum, also Ihre Wohnung beispielsweise mit ausgesprühten Insektiziden belasten würden.
Ich habe noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist, die ich noch nicht gesagt habe. Wahrscheinlich kann das nicht jeder. Wir hatten einen massiven Befall auch im Arbeitszimmer. Da hat man so einen Sammelordner, da legt man Papiere drauf, da will man was bearbeiten und es kommen immer mehr, bei mir zumindest, immer mehr oben drauf und die unteren, die werden nicht bearbeitet. Die legen ihre Eier gerne da ab, logischerweise, wo es ruhig ist, also wo nicht ständig viel los ist. Ja. Wir haben wirklich fast alles und Lebensräume reduzieren ist extrem schwierig bei Papier. Vor allen Dingen im Schreibtisch. Da hat man Hängeregister mit Versicherungsunterlagen und. Wir haben nach und nach fast alles in unsere Sauna gestellt bei 45 Grad. Mehrere Stunden.
Ja.
Das hat offensichtlich auch was geholfen für den, der eine Sauna hat.
Kann man machen. Hilft auch beispielsweise bei Bettwanzen. Man sollte nur Folgendes beachten. Erst die Sauna einschalten und wenn die Temperatur erreicht ist, die gewünschte, dann das, was Sie mit Wärme behandeln wollen, reinstellen. Denn sonst flüchten die Tiere. Dann hätten sie gar nichts gewonnen. Mhm. Also durchaus ist da auch Hitze ein sehr, sehr probates Mittel. Zu Ihrer Frage mit dem Papier im Büro beispielsweise oder im Arbeitszimmer. Wenn Sie Ihre Regale so umgestalten könnten oder wenn sie von vornherein vielleicht sogar schon so aussehen, dass sie glatte Oberflächen haben, dann hilft das auch. Denn an glatten Oberflächen kann ein Papierfischchen nicht hochkrabbeln.
Mhm. Krabbeln.
Und keinen Abstand zur Wand, und Abstand bitte zur Wand, damit man nicht über die Wand, über die Tapete dann beispielsweise auf die gelagerten papierhaltigen Materialien oder Bücher, Akten, sonst irgendwas draufkrabbeln kann.
Ich glaube, das lässt sich auch übertragen. Ich würde jetzt gerne von dem Papierfischchen ein bisschen weg, weil das ja doch nur eine Art ist von vielen, und mich gerne nochmal den Bettwanzen auch widmen. Sie sprachen ja gerade von Verstecken. Herr Mehlhorn, Bettwanzen sind wieder ein Thema geworden in Deutschland, ne?
Ja, natürlich, der Deutsche reist ja gern und deswegen ist das, der beste Schutz ist natürlich, wenn man im Ausland war. Ich hatte auch letzt gerade in Anführungszeichen eine Patientin, die völlig zerstochen war, die war in einem 5-Sterne-Hotel und die hätte sich also ein Schütt und das Nähr zu Hause ausgebrochen. Wenn man in einem Land lebt, wo sowas potenziell vorhanden ist, am Urlaub zum Beispiel, dann ist das allerbeste vor Abreise in diesem Hotel oder wo man da wohnte, dass man alles, was man hat, aus dem Koffer leert, ausschüttelt, die Wäsche ausschüttelt, sodass man auf jeden Fall sowohl die großen Tiere, aber auch potenzielle Eier nicht mit nach Hause schleppt. Und in den entsprechenden Hotels, wenn man in einem Hotel nicht richtig traut, dass man zunächst mal sofort die Matratze hochnimmt, und weil tagsüber sind die nicht zu sehen, wenn im Bett bereits die drin sind, dann weiß man, dass die ganze Wohnung oder das ganze Zimmer voll ist. Mhm. Und das ist der allerbeste Trick, ist eben tatsächlich, wenn man so ein Zimmer bezieht, ich hole die Matratze hoch und schaue mal, ob da was weghuscht, weil die sind im Prinzip immer im Bett oder unmittelbar in der Nähe hinter Dielen leisten und wandern dann 1-2 Meter zu. Das heißt also, man kann reifer prophylaktisch selber schon mal sehen, dass man es auch nicht nach Hause einschleppt und in einem Hotel nicht irgendwo einzieht, wo schon diese Tierchen da sind. Denn die, wenn man nur zwei sieht, da die ganze Armada ist im Zimmer verteilt.
In der Steckdose hinter den Ritzen. Ja. Wie man sie genau erkennt, das besprechen wir im dritten Teil des Marktplatzes gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Marktplatz.
Und dazu begrüße ich noch einmal Britta Fecke. Bei mir im Studio sind Dr. Georg Eckel von der ökologischen Schädlingsbekämpfung Eckel und Partner in Odenthal und Professor Heinz Mehlhorn, Parasitologe der Universität Düsseldorf. Ich würde mich ganz gerne nochmal den Bettwanzen widmen, weil die sich doch enorm ausgebreitet haben, von der Alpenhütte bis zum 5-Sterne-Hotel. Wenn ich jetzt mir ziemlich sicher bin, ich bin zerstochen und das war vor dem Zu-Bett-Gehen noch nicht und es sieht anders aus, ein Mückenstich aus, wie kann ich dann wirklich gesichert sagen, Herr Eckel, dass es sich um eine Bettwanze handelt?
Das haben wir gerade schon mal gesagt, Matratze hochheben, speziell diese umgelegten Kanten, die als Näht, dann die Nähte bilden, überprüfen, ob sich da beispielsweise dunkle Punkte finden. Wenn ich dunkle Punkte finde, kann ich die entweder anfeuchten mit einem angefeuchteten Q-Tip oder mit einem Stückchen Tempopapier, das feucht ist, oder Klopapier. Verfärbt sich beim Anfeuchten dieser dunkle Stippen in Rot, habe ich schon mal ein Indiz dafür, dass da irgendjemand Blutsaugendes unterwegs ist. Mhm. Dann finden wir häufig auch auf den Bettgestellen, auf den Lattenrosten diese Ablagerung. Man findet teilweise auch dann in den Ritzen die Tiere. Diese Tiere haben die Angewohnheit, dass sie sich in die engsten Fugen reinquetschen. Und wenn ich dann da genauer mit einer Taschenlampe beispielsweise so reingucken kann, dann kann ich auch schon was erkennen. Lichtschalter neben dem Bett, Bilder über dem Bett, das Kopfteil, teilweise stoffbezogen, sind natürlich auch mal so Punkte. Also wenn ich da schon mal gesehen habe, dass da irgendwas im Gang ist, dann sollte ich auf jeden Fall die Hotelleitung oder die Herbergsleitung oder wen auch immer informieren und sagen, ihr habt da ein Problem.
Wie verhindere ich, dass ich die mitnehme?
Indem ich beispielsweise meine Reisekoffertaschen nicht aufs Bett setze, sondern möglichst auf diese Gestelle, die man häufig in den Hotels findet. Dann ist natürlich wichtig, weil diese Tiere die Angewohnheit haben, dass sie sich in die engsten Ritzen zurückverziehen, dass ich sämtliche Reißverschlüsse kontrolliere. Das können Reisenecessaires sein, das können Handyhüllen sein, das können alles Mögliche an Taschen sein mit irgendwelchen Ritzen, Fugen, sonst irgendwas. Ausschütteln ist wichtig, sich genau angucken, wie dann tatsächlich diese Tasche beschaffen ist, um da nichts mitzunehmen, ist auch ganz wichtig. Und dann zu Hause, wenn Befall tatsächlich festgestellt worden ist, bitte nicht die Reiseutensilien sofort ins Haus mitnehmen und dann dort verteilen. Das ist die beste Möglichkeit, um tatsächlich potenziellen Befall dann überall im Haus noch mit rumzuschleppen, sondern das draußen zu lassen. Und wenn Anzeichen für Befall da sind, entweder Kältebehandlung oder Hitzebehandlung, um auf die Weise den Befall wegzubekommen.
Also Sauna oder halt in die Tiefkühltruhe, das ganze Zeug.
Ja.
Wie lange?
Bei der Hitze ist es so, wie gesagt, also die Sauna bitte vorher aufwärmen, damit sie nicht in die kalte Sauna die Sachen reinstellen. Dann laufen nämlich die Tiere weg, da haben sie nämlich gar nichts davon. Die Sauna bitte aufheizen auf 80, 90 Grad, je nachdem, was gerade da ist. In der Mitte des Materials, an der dicksten Stelle, sollte über eine Stunde eine Temperatur von 50, 55 Grad herrschen. Das tötet das ab, was zurzeit gerade aktuell da ist. Hitzebehandlung, genau wie Kältebehandlung, wirkt nur für die Organismen, die sich gerade aktuell in dem Material befinden.
Und die Eier?
Die natürlich auch, die werden auch natürlich abgetötet. Aber es ist natürlich keine Maßnahme, die beispielsweise in die Zukunft reingeht, weil eben der Wirkstoff eine längere Wirkzeit hat, wie das beispielsweise bei Insektiziden der Fall ist. Okay. Da gibt es noch eine Möglichkeit bei Bettwanzen. Es gibt Laken, die man überziehen kann, über beispielsweise die Matratzen, um auf die Weise den Befall wegzubekommen. Aha. Oder man nimmt möglicherweise, das tun ja auch manche Menschen, ihre eigenen Kopfkissen mit. Das hilft dann auch. Oder es gibt auch genauso gut Wäschebeutel, die man dann mit in die Waschmaschine reingeben kann, die sich dann dort auch auflösen, um das abzutöten, was dann möglicherweise in der Wäsche an Befall sein könnte. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen.
Aber vielleicht nochmal dazu, meine, das sind ja jetzt alles Maßnahmen, wo man sagt, das ist ein bisschen aufwendig, dass die Vorsorge, dass man gar nichts mitschleppt, ist ganz einfach, dass man in dem Hotelzimmer oder wo man da wohnt, dass man auf jeden Fall alles, was man da mit hatte, ausschüttelt, den Koffer auch entsprechend ausschüttelt und ihn natürlich während der ganzen Zeit den Koffer zulässt. Wenn Sie es einmal zu Hause haben und es schlüpft eine einzige Mutterwanze raus, dann wird die Urgroßmutter von dem ganzen Stamm, weil die vorher befruchtet ist. Das heißt, man sorgt am besten schon vor Ort davor, dass man eben gar nichts mehr potenziell mitnimmt. Und wie gesagt, nach wie vor kann man eben dann auch mit entsprechenden, da die aber nichts überträgt, ist das auch nicht so dramatisch. Aber man muss es eben am besten vorher vorsorgen und nicht erst zu Hause anfangen, dann die Wäsche auszuschütteln.
Die Kleiderlaus, sagten Sie, ist auch ein Problem.
Ja, die Kleiderlaus ist mittlerweile ein zunehmendes Problem, weil sie eben aber mit abgelegter Kleidung zum Teil übertragen wird, aber eben auch sehr gern in Lagern zum Beispiel Ferienlagern, aber auch in Asylantenheimen, überall, wo Leute dicht beieinander sind, da wandern die hin und her und die legen natürlich große Mengen Eier und jetzt kommt es hinzu, während also die Feuer geht, ein Tierchen keine Erreger übertragen, die Kleiderlaus kann Rickettsien übertragen, die tödlich sein können. Und das ist etwas, was zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg hunderttausende deutsche Soldaten das Leben gekostet hat und jetzt nach wie vor in den Tropen immer noch. Das heißt also, das ist eine ganz andere Liga, die Kleiderlaus. Und die ist eben auch im Vormarsch, wenn Leute auf engem Gebiet mitkommen. Und wie gesagt, ein einziges Weib legt dann viele Eier und dann geht das pingpongartig weiter in einem Lager oder wie gesagt, Ferienlager, Asylantenlager, schlechtes Hotel. Und dabei ist es eben auch das Gleiche, wenn man an ein Hotel geht, wo man nicht weiß, Matratze hochheben, nachschauen, ob da die kleinen lieben Tierchen drin sind, weil die sind eben auch zum Teil, die können im Gegensatz zur Kopflaus, können die 10-11 Tage ohne Nahrung auskommen, sodass also sie sehr, sehr viel mehr Verbreitungsmöglichkeiten haben.
Mein Kollege Jan Tengeler ist zu mir ins Studio gekommen. Er hat während der ganzen Sendezeit die Hörerfragen gesammelt. Was war denn so eines von vielen Themen?
Eines von vielen Themen, was hier noch nicht besprochen wurde, ist die Kakerlake oder die Schabe. Da gab es natürlich auch Nachfragen, und zwar die erste Frage von Margarete Barzew. Sind Kakerlaken gesundheitsschädlich? Für Sie die wichtigste Frage.
Ja, natürlich potenziell ja, weil sie eben einfach im Müll leben und damit potenzielle Erreger aufnehmen und wieder hinten ausscheiden. Und wenn sie eben dann über Nahrungsmittel krabbeln, nimmt der Mensch eben entsprechend diese Erreger auf. Hängt immer ab, worüber die vorher rumgekrabbelt sind.
Herr Eckel, das heißt irgendwie immer, wenn man eine Kakerlake sieht, sind die Verstecke voll. Das heißt, unter dem Kühlschrank, wo es trocken und warm ist, da tobt dann schon der Mob?
Kann sein, muss nicht immer. Ist aber häufig so, leider Gottes. Wichtig ist dabei, dass man sich tatsächlich genau anguckt, was man da hat und dass man dann auch in den Ritzen auch behandelt hinterher. Auch da wieder wichtig, mit Gelen kann man da sehr gut arbeiten. Ich habe es teilweise auch erlebt, wenn beispielsweise gebrauchte Kühlschränke angeliefert worden sind und ich die mal kurz verschoben habe, weil ich in eine andere Ecke rein wollte, dass dann plötzlich die Schaben weggeflitzt sind. Da bin ich natürlich ans Auto geflitzt, habe mir einen Spray geholt und habe erstmal den Befall erstmal da eingeengt, damit ich keine Ausbreitung verursache.
Aber wenn die schon Eier gelegt haben und die Eier erst Jahre später schlüpfen?
Nee, so lange dauert das nicht.
Aha, mhm.
Da muss man allerdings wirklich gründlich dafür sorgen, dass man Hygiene betreibt, Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten entweder bekämpft oder verschließt und dann gleichzeitig nach Futtersubstrat. Wir haben das häufiger bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben auch, dass die Reinigung, die natürlich eine potenzielle Futterquelle sein kann von Lebensmittelresten oder Verarbeitungsprozessen, nicht so gründlich entfernt werden, dass die Tiere tatsächlich da nichts mehr finden. Und je gründlicher ich tatsächlich in den Zusammenhang reinige, desto besser wirken dann natürlich auch die Gele hinterher. Mhm. Und das Verschließen von Ritzen und Fugen ist wichtig.
Wir haben eine Hörerin zugeschaltet aus dem Landkreis Stade. Sie haben mit Pelzkäfern ein Problem.
Ja, hallo. Ich habe Pelzkäfer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowas kein Mensch kennt. Ich habe Folgendes gemacht. Ich hatte mal ein Wildschweinfell, habe nicht gemerkt, dass das Fell außen immer weniger wurde. Irgendwann habe ich es weggeschmissen und gedacht, jetzt ist das Problem erledigt. Aber das war es nicht. Also mittlerweile das ganze Haus voller Pelzkäferlarven. Ich habe jede Menge versprüht an zum Beispiel Permethrin, Tetramethrin, Azfacker, Talor hat mir einen Schädlingsbekämpfer gesprüht, das hat auch nichts geholfen. Jetzt habe ich ganz was Neues zum Hängen, Transflutrin. Das nützt aber nur was, wenn ich es in den Kleiderschrank hänge. Also ich es ist im Grunde genommen alles betroffen, was mineralisch ist. Sie fressen meine Teppiche, Vorhänge, alles weggeschmissen. Die Gummidichtung an den Fenstern, Blattgold von den Gemälden, in den Sofas sind sie, Leinwände von meinen alten Ahnen, sogar Löcher in den Tapeten. Also ich bin völlig ratlos.
Gut, dann fragen wir mal die Experten hier im Studio. Sie haben gerade schon gesagt, Herr Mehlhorn, das wirkt überhaupt nicht bei den Larven.
Die Larven haben ja eine unterschiedliche, sind unterschiedlich empfänglich für bestimmte Substanzen. Und diese Insektizide im Allgemeinen wirken auf die Larven nicht. Da muss man Häutungshemmer haben und so etwas einsetzen. Aber wie gesagt, bei so einem Befall, wo das die ganze Bude praktisch davon wimmelt, ist natürlich es ist sehr, sehr schwer, die zu erwischen. Weil wenn sie ein paar Tausend in der einen Ecke töten, überleben auf der anderen Seite welche. Und bei den Zimmertemperaturen ist die Entwicklung natürlich relativ schnell. Das heißt also, die Generationenfolge geht natürlich dann sehr, sehr schnell. Wahrscheinlich würde da würde hier ein erfahrener Bekämpfer kommen, wahrscheinlich mit einer alles abkleben und eine wahrscheinlich am besten eine Begasung vornehmen im Inneren.
Herr Eckel, wäre das Ihre Methode?
Nee, Begasung eben gerade nicht. Das Problem bei der Begasung ist ja, dass ich die Ecken erreiche, auf die dann diese feinen Tröpfchen wieder runterfallen. Ja. Das sind die Oberflächen. Die Tiere verstecken sich aber meistens unten drunter oder in irgendwelchen Ritzen und Fugen. Und die erreiche ich bei den Begasen oder Nebeln. Das wird ja häufig auch beispielsweise bei Katzenflöhen empfohlen, nicht wirklich wirksam ist. Ich muss also an das Substrat rangehen, was die Hörerin gerade gesagt hat mit dem Wildschweinfell, wäre insofern zu ergänzen, hätte sie früher bemerkt, dass da tatsächlich Befall an organischem Material vorlag und hätte das Wildschweinfell entsorgt, wäre das Problem wahrscheinlich gar nicht so in dieser Form aufgepoppt. Wir haben das auch schon mal gehabt bei zusammengerollten Teppichen, die oben auf dem Speicher gelagert worden sind. Warm, trocken, eng zusammengerollt. Als wir die Teppiche rausgeholt haben, hinterher waren das nur noch Fetzen. Und da konnten sie natürlich dann beispielsweise in diesem Fall Kleidermotten wunderbar entwickeln. Bei den Speckkäferlarven ist es aber so ähnlich. Die haben noch die Angewohnheit dabei, dass sie relativ laufstark sind. Das heißt also, dort, wo gefressen wird, ist nicht unbedingt noch der Aufenthaltsort und der Versteckort dieser Tiere. Und auch dabei sind Ritzen und Fugen aus Sicht der Tiere möglichst uneinsehbar ganz wichtig, dass ich da dran gehe und dass ich da anfange zu bekämpfen. Da hilft auch wieder entweder ein Fraßgel oder ich kann auch genauso gut auch hier wieder Diatomeenerde einsetzen, um die Tiere, die da durchlaufen, dann durch das Austrocknen abzutöten.
Ich hoffe, wir haben Ihnen geholfen. Einen schönen Gruß von dieser Seite nach Stade. Wir haben noch weitere Fragen, Herr Tengeler.
Wir haben weitere Fragen, worüber noch nicht gesprochen wurde, wenn ich das richtig mitgehört habe, sind Wirbeltiere. Bisher die Insekten ausschließlich. Und unter anderem Herr Korf aus Berlin fragt nach der Maus, die sich im Haus der Mutter auf dem Land eingenistet hat. Vielleicht ja auch mehrere. Was tun bei Wirbeltieren? Was tun bei Mäusen, Ratten?
Also da haben wir an sich ein grundsätzliches Vorgehen, indem wir sagen, von außen abdichten, innen wegfangen. Das heißt also, irgendwo muss ja der Zugang von den Mäusen, das gilt natürlich auch genauso gut für Ratten, von außen kommen. Wir gehen in solchen Fällen so vor, dass wir uns das Gebäude mal von außen angucken und sagen, wo kann denn potenziell irgendwo jemand eingelaufen sein? Wir haben das sehr häufig beispielsweise bei Klinkerfassaden, da gibt es ja immer diese Stoßfugenlüfter. Und wenn ich auf der Innenseite beispielsweise Kot sehe, das kann sowohl Mäusekot sein, das kann auch genauso gut Rattenkot sein, dann hat den keiner mit der Pinzette dahin gelegt, dann sind die Tiere dort eingelaufen. Und da reicht dann durchaus, wie wir an diesen praktischen Beispielen ja regelmäßig erleben, 1 Zentimeter in der Breite und 5 bis 7 Zentimeter Höhe.
Die sind sehr flexibel, ne?
Die sind sehr anpassungsfähig, das Dickste ist halt einfach der Kopf und der Rest passt dann durch die schmalsten Fugen durch. Das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Da auch noch eine Bemerkung. Sind diese Stoßfugenlüfter, wenn sie nicht verschlossen worden sind, mit Spinnengewebe zugesetzt, ist da in der Vergangenheit keiner durchgelaufen. Ist allerdings diese Stoßfuge offen und sieht aus wie blank gefegt, dann ist es ein erster Hinweis dafür, dass da irgendwas sein kann. Dann gibt es noch etwas, was wir häufig bei Mauerdurchbrüchen haben. Es werden ja häufig in Gebäude hinein oder auch in den Gebäuden selber Mauerdurchbrüche gemacht, um dort Leitungen zu verlegen. In der Regel werden diese Mauerdurchbrüche aber nicht verschlossen. Wenn jetzt tatsächlich ein Nager unterwegs ist, um da durchzukrabbeln, dann, und das regelmäßig tut oder mehrmals tut, dann setzen sich natürlich die Partikel, die im Fell haften, an diesen Stellen ab, sodass sie dann beispielsweise auf weißen Wänden durch die Kabel hindurchgeführt worden sind, so bräunliche Ränder außenrum habe. Diese bräunlichen Ränder kann ich teilweise auch auf den Kabeln erkennen. Wir nennen das Schmierspuren. Schmierspuren sind ein wunderbares Zeichen, um zu erkennen, ob denn tatsächlich dieser Weg genutzt wird oder nicht. Wir haben noch eine andere Vorgehensweise, um zu gucken, wo die Tiere reinlaufen. Es gibt ein Spurenpuder, das fluoresziert, wenn man mit der Schwarzlichtlampe es anleuchtet. Und auf die Weise kann ich mir von den Tieren zeigen lassen, welche Ein- und Ausgänge man genutzt hat, um sie dann zu verschließen hinterher. Und das sollte man wirklich minutiös machen und so gründlich, dass kein Einlaufen oder Zulaufen mehr von außen möglich ist. Das ist teilweise eine Aufgabe, die relativ akribisch ist. Da muss ich ja wirklich jede Ritze finden, denn wenn ich Eingang A, B und C zugemacht habe, kann ich damit rechnen oder muss ich befürchten, dass möglicherweise D, E und F gesucht werden und genutzt werden. Denn diese Tiere haben ja ein Behaarungsvermögen. Die wissen ganz genau, im übertragenen Sinne, dass man unsere Zentralbeheizung unserer Häuser heute sehr gut nutzen kann, speziell wenn es auf den Winter zugeht. Und wenn ich diese Beobachtung zusammenbaue, dann kann ich auch tatsächlich dafür sorgen, dass beispielsweise ein Befall unterbunden wird.
Gilt immer noch, wo Mäuse sind, sind keine Ratten, wo Ratten sind, sind keine Mäuse?
Kann man so undifferenziert nicht stehen lassen. Man geht sich aus dem Weg. Also wenn eine Ratte beispielsweise ein Mausenest findet mit Jungtieren drin, dann sind die weg. Mhm. Das ist so. Aber wir können es auch genauso gut beobachten, oder das beobachten wir häufig, auch wenn wir mit der Wildkamera arbeiten, dass man am gleichen Ort lebt, aber zwischen dem Auftreten von Tier A und dem Auftreten von Tier B immer ein großer zeitlicher Abstand liegt. Man geht sich also gehörig aus dem Wege, denn das Zusammentreffen kann möglicherweise einen von den beiden den Tod kosten. Das versucht man nach Möglichkeit zu vermeiden. Überall da, wo Mäuse laufen beispielsweise, sehen wir normalerweise als erstes den sichtbaren Kot. Mhm. Die aber auch hinterlassenen Urintropfen beispielsweise, die den Tieren als Reviermarkierung dienen oder auch als Laufweg dienen, die sehen wir nicht unbedingt sofort. Das sind aber an sich die wichtigen Punkte, denn das ist ein ausschlaggebender Punkt, der hinterher zum richtigen und fachgerechten Aufstellen von Schlagfallen notwendig ist, um das zu wissen. Hat natürlich auch gleichzeitig eine Komponente für uns Menschen, denn alle Gegenstände, die überlaufen werden und auf den Urintropfen abgesetzt worden sind und die wir dann hinterher anfassen und die Hand dann hinter zum Mund führen, führt möglicherweise zu einem Fäkal-Oral-Infektionsweg. Dessen muss man sich nur bewusst sein, um dann nicht irgendwelche Risiken einzugehen, auch gesundheitlicher Art, die wir nicht unbedingt brauchen. Wenn ich aber diese Zusammenhänge kenne, dann kann ich tatsächlich daraus ein Konzept schmieden, um zu sagen, ich schließe alles außen ab, was sich an möglichen Zugängen bietet und fange dann innen drin weg.
Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, und ich weiß, man kann ihn nicht so pauschal beantworten, sind die Kosten. Mir hat Herr Lopez, der ja an dieser Sendung nicht teilnehmen kann, krankheitsbedingt, noch gesagt, dass es gerade bei Schädlingsbekämpfern relativ, viel Scharlatane auch gibt, die ähnlich wie so Drückerkolonien oder Schlüsseldienste, die ja auch teilweise zweifelhaft arbeiten oder die Sorge der Kunden sehr ausnutzen und sehr, sehr hohe Preise abrufen. Wie finde ich einen Schädlingsbekämpfer, der gerade bei so einem Befall, das scheint ja eine aufwendige Sache zu sein, nicht astronomische Preise verlangt?
Es gibt bei uns hier in Deutschland beispielsweise zwei große Branchenverbände. Das eine ist der Deutsche Schädlingsbekämpferverband, DSV, und das zweite ist der Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfer. Beide Branchenverbände haben auf ihren Seiten ihre Mitglieder verzeichnet. Wenn man sich im Fall von Befall an diese Verbände wendet und sich dann dort den Schädlingsbekämpfer raussucht, der möglichst ortsnah arbeitet, ist man auf der sicheren Seite. Vielfach kann man diese Scharlatane oder diese Wegelagerer in Anführungszeichen daran auch erkennen, dass sie sehr grell schreiende Internetauftritte haben, vielfach über 0800er Nummern sich organisieren, Sofortgeld oder Sofortbezahlung erwarten. Und das ist ein Problem, was gerade auch in den letzten Monaten immer wieder durch die Medien gegangen ist. Das taucht so seit ein paar Jahren mal so sporadisch immer wieder auf, speziell im Sommer bei der Wespensaison. Da wird also die Not der Menschen ausgenutzt, um damit eben mal schnelles Geld zu machen, wieder abzutauchen. Sehr unseriös, funktioniert auch in aller Regel ohne Bestimmung der Art. Es wird einfach nur was gemacht und man kassiert sofort und zieht dabei den notleidenden Menschen das Geld aus der Tasche. Also davor können wir also wirklich nur dringend warnen.
Ja, vielleicht nochmal generell. Wir haben ja eben gerade über Mäuse und Ähnliches geredet. Alle diese Tiere brauchen Nahrung. Das heißt also, eine Grundregel muss sein, Lebensmittel oder Reste von Lebensmitteln, von Tiernahrung zum Beispiel, wenn das Hundefutter, das Katzenfutter tagelang in der Pfanne da rumliegt, ist das natürlich attraktiv. Das heißt also, man kann sehr viel die Chance, dass ein Befall auftritt und sich dann auch noch stark vermehrt, eben dadurch unterbinden, dass man eben einfach tatsächlich möglichst wenig Brösel, Nahrungsmittel, aber eben auch gerade bei Tierfutter nicht rumliegen lässt, weil das eben attraktiv ist. Und warum soll man dann weggehen, wenn man da Futter hat und den Rest vom Hund oder von der Katze frisst, kann man auch seine Jungen dann da vermehren. Es ist also ganz viel, ist selber zu machen, ohne dass man da jetzt die große Keule oder eben auch Leute nehmen muss, die eben eventuell über das Ohr hauen dann für solche Dinge. Ne?
Jan, noch eine Hörerfrage.
Ja, also das Stichwort selber machen. Wir haben auch viele Hinweise bekommen, was man denn selber machen kann.
Es gibt also ganz viel, was auch funktioniert.
Also Sauberkeit ist das eine und Abdichten ist das andere. Ja. Das haben wir schon gehört. Jetzt möchte ich nochmal vortragen, welche bekannten oder weniger bekannten Hausmittel da genannt werden. Zum Beispiel das Lavendelsäckchen. Ich gebe das vielleicht einfach mal so in die Runde. Tomatenrispen gegen Wespen hilft eine Kupfermünze, die man auslegen kann. Da gibt es wohl offensichtlich auch spezielle, das sagte Herr Eiteljörne. Und ein anderes, weiteres beliebtes Hausmittel, was genannt wurde, ist die Essigessenz. Und ganz zum Schluss sozusagen im Block Green Light ist ein Werbegag oder was ist das, Experten? Welche Erfahrung haben Sie mit sowas wie Greenlight, was mir jetzt überhaupt nicht sagt? Offensichtlich eine Lampe, die man hinhängt irgendwo und dann bekämpft sie die Schädlinge. Sie gucken zweifelnd.
Ja, genau.
Greenlight sagt mir jetzt auch nichts. Ich kann nur zu allen Substanzen, die mit Duftstoffen arbeiten, sagen, dass Duftstoffe verfliegen. Das heißt, die Wirksamkeit von Duftstoffen ist begrenzt.
Minutenlang, ja.
Und damit zweifelhaft. Ich kann das natürlich kombinieren, wenn ich aber ein gezieltes Konzept habe, wie ich beispielsweise vorgehen will, um zum Beispiel einen Marder vom Dach abzuhalten, da kann ich in dem Augenblick kurzfristig mal mit solchen Substanzen arbeiten, wenn ich hinterher was anderes einsetze, um dann dauerhaft für eine Vergrämung oder für eine Abwehr zu sorgen. Das kann man durchaus machen, aber ansonsten sind diese ganzen Duftstoffe, ja, man muss dran glauben, aber ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage.
Es gibt auch diesen Trick, mit Backpulver Ameisen abzulenken. Ist das wenigstens eine sinnvolle Methode?
Nein.
Auch nicht? Na,
nein.
Wunderbar.
Auch das ist wieder eine Glaubensfrage, ob es hilft oder nicht, ist eine andere Frage. Denn das Einzige, was sie machen, ist letztendlich ja damit möglicherweise dazu beitragen, dass sie die Laufwege, die Straßen umlenken. Jetzt muss man bei Ameisen aber noch anders grundsätzlich sagen. Etwa 10% der Tiere, die Sie draußen sehen, sind die Tiere, die auf Futtersuche gehen. Der Rest ist im Bau. Oder beziehungsweise
Sie
in
haben
der
da was mitgebracht, das habe ich noch gar nicht erwähnt, von wegen im Bau. Das ist ein Stück Holz, völlig zerfressen, mit sehr, sehr schönen Gängen. Das war, was für eine Ameisenart?
Das war die schwarzbraune Wegeameise, Lasius proneus. Und die konnte sich hier in diesem Holz ansiedeln, weil Feuchtigkeit eingedrungen ist zuvor, aufgrund von einer Konstruktionsfrage. Und diese Tiere haben dann in den Holzzellen, ich gebe das mal an Sie weiter, die ganzen weichen Zellen aufgelöst.
Zwischen, ja, es ist so leicht wie Papier. Ich habe hier ein großes Stück Holz eigentlich in der Hand, ja, das ist so leicht wie Papier. Das heißt, genau, wenn das im Haus ist, dann trägt der Balken nichts mehr.
Das kann tatsächlich richtig große Probleme von der Statik her ausmachen. Deswegen muss man genau angucken, was da los ist. Aber wichtig ist natürlich zuvor auch wieder hier bestimmende Art. Mhm. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wen ich vor mir habe.
Ja. Jetzt sind wir, einige Hausmittel haben wir ganz kurz gestreift. Jan Tengler, andere nicht. Gibt es noch eine ganz kurze Frage, die wir noch einschieben können?
Der Holzwurm war gerade eben noch gefragt, aber das ist ja schon ein bisschen beantwortet, jedenfalls mit der Ameise. Holzwurm, Ameise, ähnlich, wird ähnlich bekämpft.
Nee, nicht unbedingt. Nee. Andere Lebensbedingungen.
Ja.
Ja? Also Holzwurm haben wir beispielsweise heute immer noch häufig in Kirchen oder dort, wo es einigermaßen feucht und kühl sein kann oder die Temperaturen auch wechseln können. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir sich mal mit genauer beschäftigen.
Also eine neue Sendung ist notwendig.
Ganz genau, ich glaube auch. Also der Bedarf ist da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmern, Professor Heinz Mehlhorn, Parasitologe der Universität Düsseldorf und Dr. Georg Eckel von der ökologischen Schädlingsbekämpfung in Odenthal. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Vielen Dank fürs Zuhören.